Die Grundlage meiner Predigt ist heute ein uraltes Lied aus dem Psalm. Das ist die 150 Psalmen, der sogenannte Psalter. Das ist ein Gesangbuch der alttestamentlichen Gemeinde. Und diese Lieder sind von unterschiedlichen Menschen gedichtet. Sie reden von ihrer Beziehung zu Gott, von Schmerz, von Angst, von Reue, Buße, Vertrauen und dem Lob Gottes. Luther sagt von dem Psalm, da kannst du den Heiligen ins Herz sehen. Ist euch bewusst, dass ihr alle Heilige seid? Nicht, weil ihr so heilig seid, sondern ihr seid Heilige vor Gott, weil wir ihm gehören, sind wir heilig. Und dieses Lied Nummer 24, also was man auch Psalm 24 nennt, wurde von David anlässlich eines der bedeutendsten Ereignisse seines Lebens gedichtet und gesungen. Und zwar war das das Ereignis, dass die Bundeslade mit den Gesetzestafeln das Zeichen für den Bund Gottes mit seinem Volk Israel vom Haus des Obeds, wo es bis dahin gestanden hat, dieses Allerheiligste des Edomiters, in die neu eroberte Stadt Jerusalem gebracht wurde. Man kann das im 2. Samuel im Kapitel 6 lesen. Ein großes Ereignis für das Volk und seinen König. Uns wird berichtet, dass auf dem Weg von Edom in den Tempel getanzt und gesungen wurde. Die Psalmen gehörten damals zur Tempelliturgie. Dieser Psalm wurde bei jeder Gedenkfeier gesungen, aber es ist mehr als ein Lied des Gedenkens. Was ihn außergewöhnlich macht, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Ihr müsst schön aufpassen, es kommt irgendwann. Ich lese erstmal diesen Psalm 24 vor. Ich lese aus der Basisbibel. Ich muss sagen, es ist schon etwas ungewohnt. Die Worte sind ungewohnt, aber wir singen es dann nachher zum Schluss nochmal in den gewohnten Worten, die wir kennen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Also der Anführer, der den Psalm spricht vor und die Gemeinde antwortet. Aber ihr müsst heute nicht antworten. Ich lese euch die Antworten vor. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern, denn über dem Meer hat er die Erde verankert und über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird den Segen des Herrn empfangen und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie sucht sein Angesicht. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut, ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, er ist stark und mächtig. Es ist der Herr, er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Es ist der König der Herrlichkeit. Mir springt bei dem Psalm die Unterteilung in drei Teile ins Auge. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber die ersten beiden Verse, dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt, ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern, denn über dem Meer hat er die Erde verankert und über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Also die beiden Verse sprechen von den Eigentumsrechten der Erde und allem, was sich auf ihr befindet. Diese Erde gehört Gott mit allem, was da kreucht und fleucht. Er ist der Erfinder und er ist der Gründer mit allem, was darauf lebt. muss man sich immer wieder mal bewusst machen, auch wenn es nicht um uns so aussieht, als wäre da jemand anders, der noch sein Umwesen treibt. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert, über den Fluten der Urzeit machte er sie fest. Dieser Ausdruck kommt, dass im alten Orient die Vorstellung vorherrschte, dass die Erde auf Pfeilern ruhte, die im Meer verankert sind. Die Menschen glaubten, nur Gott allein kann sie bewahren und festhalten. Und ich muss sagen, was hier in diesem Versen steht, das ist für mich wie so eine Grundlage meines Glaubens, dass ich weiß, alles, was um mich herum geschieht, gehört letztlich Gott, auch wenn ständig mir was anderes in den Kopf oder ins Herz reinspielt. Alles gehört letztlich Gott. Leider vor dem Sündenfall waren die Menschen und Gott gemeinsam Eigentümer dieser ganzen Erde, dieser Ganzheit und wohnten bei Gott und sie waren in seiner Behausung. Aber die Menschen ließen sich mit der Schlange ein, von der man auch sagt, die falsche Schlange. Diese streut Zweifel und Misstrauen in ihre Beziehung zu Gott. Und die Menschen begannen sich innerlich langsam zu distanzieren von ihrem Schöpfer. Und das klang dann damals so, sollte Gott gesagt haben, also die Zweifel kamen, sollte Gott tatsächlich gesagt haben, Gott spricht sie drauf an, auf ihre Zweifel. Was kommt, ist, einer schiebt die Schuld auf den anderen. Eigentlich wollten sie nur klug werden und Gut und Böse selbstständig unterscheiden können. Und es wird uns berichtet im 1. Mose 3, Vers 22, Gott sieht, der Mensch ist geworden wie unser eins, indem er erkennt, was gut und böse ist. Und dafür bezahlen wir Menschen einen ganz, ganz hohen Preis. Der Herr schickt ihn aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitet, von dem er genommen ist. Und das Desaster beginnt. Und genau das ist der Tag, von dem an der Mensch nicht mehr Miteigentümer der Erde ist, sondern nur noch Mieter. Mit dem Auftrag, sie zu bebauen und zu bewahren, was dem Menschen von dem Schöpfer geliehene Eigentum daraus, was der Mensch aus dem vom Schöpfer geliehenen Eigentum daraus gemacht hat, können wir tagtäglich in den Nachrichten sehen und hören, lesen in den Medien. Da drängt sich die Frage auf, gibt es ein Zurück? Die Antwort kommt im Vers 3 und 4. Erstmal die Frage, wer darf denn dann noch hinaufziehen zum Berge des Herrn und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Jeder, der schuldlose Hände und mit ehrlichem Herzen erscheint. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und keine Meineide schwört, ist die Antwort. Habe ich erstmal gedacht, was? Nur Heilige, Sündlose oder Vollkommene? Aber David stellt das einfach fest zu erklären, ohne zu erklären, wie man zu einem Heiligen werden kann oder in das Allerheiligste vordringen kann. Er spricht auch nicht von den Gebräuchen des Alten Testaments und die rituellen Waschungen oder Brandopfern, die damals die Menschen Gott näher bringen sollten. Und da habe ich gedacht, da müssen wir noch mal genauer hinsehen. Jeder, der schuldlose Hände und ein ehrliches Herz mitbringt, das ist kein vollständiger Katalog von Sünden. Mir scheint, dass diese beiden Dinge, unschuldige Hände und ein ehrliches Herz, für etwas stehen, was uns damit gesagt werden soll. Und ich glaube, dass das Tiefste, was uns alle hier in der Gemeinde verbindet, ist, dass wir alle sündigen. Und zwar jeden Tag und immer wieder und auch das tun, was wir nicht wollen. Das verbindet uns und bringt uns eigentlich letztlich alle auf Augenhöhe. Denn wer von uns Menschen ist denn schuldlos und hat immer ein aufrichtiges Herz? Wer? Alle an anderen, an uns selbst und Gott können wir das erkennen. Das ehrliche Herz bleibt auf der Strecke, weil wir liebend gern die Wahrheit so hinbiegen, dass wir dabei besser wegkommen als die anderen oder der andere. Da gehe ich ehrlich gesagt von mir aus, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mal so ganz leicht die Wahrheit biegen, dass alles okay ist für mich. Also was ist dann gemeint mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen? Ich habe die Antwort in einem Kommentar gefunden, der zur Bibel geschrieben ist, und das hat mir zutiefst eingeleuchtet. Und ich finde, das entspricht genau dem, was wir hier versuchen, in unserer Gemeinde zu leben. Das klappt nicht immer, aber wir lernen voneinander. Uns geht immer so in kleinen Trippelschritten weiter, so wie ich das wahrnehme und wie ich sehe, was manches unter uns geschieht. Also es klappt nicht immer, aber wir versuchen, das zu leben. Und dieser Kommentar sagt, diese beispielhaften Eigenschaften bezeichnen nicht sündlose Vollkommenheit, sondern eine elementare Integrität der inneren Motive und des äußeren Verhaltens. Jetzt noch mal ganz langsam. Es geht um Authentizität, weil der Mensch in seiner Ganzheit angesprochen ist. Reine Hände stehen für das Äußere, das Verhalten des Menschen. Und das reine Herz für den inneren Kern, für das, was ich will. Und daraus resultiert die aufrichtige und ehrliche Haltung Gott und Menschen gegenüber. Jeder, der mit schuldlosen Händen und aufrichtigem Herzen dort erscheint, jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Als Anmerkung im Rand meiner Bibel steht zum Wort Meineid: Meineid ist eine Lüge, die mit einem Schwur bekräftigt wird. Habe ich die Wahrheit nicht öfter mal ein bisschen zu meinen Gunsten verbogen und darauf bestanden, dass es wirklich die Wahrheit ist, die ich das schon sagen muss? Ja, das ist wirklich so, aber ich kenne das von mir. Ihr müsst das für euch selbst prüfen. Oft werden uns aber auch selbst später erst die Motive bewusst, warum wir so denken oder auch so handeln. Aber da ist Gott auch treu und macht uns aufmerksam auf das, wo wir einfach aus falschen Motiven die Wahrheit biegen für uns und andere. Vor Gott kann ich ehrlich sein und vor Menschen immer ehrlicher werden. Vor Gott kann ich ehrlich sein, das ist das Gute. Ich kann mich in sein Licht stellen und vor Menschen immer ehrlicher werden. Darum wird denen, die ehrlich sind, vor Gott versprochen, wer das tut, ist jetzt Vers 5 und der zweite Teil, wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie sucht dein Angesicht, Gott Jakobs. Und genau in diesen beiden Versen liegt des Rätsels Lösung. Es sind drei Verse, zwei, Entschuldigung. Wer mit allen seinen Anliegen vor Gott tritt, kann auf seine Hilfe hoffen. Also ich bin da die ganze Zeit am Üben. Ich will immer schnell lossausen, alles schnell erledigen und ich mache auch immer alles fertig, auch wenn's kracht und nicht passt. Aber da bin ich immer am Üben, aber ich kann oft nicht Gott in dem wahrnehmen, weil ich so zielgerichtet auf irgendwas zulebe und arbeite und kann deswegen Gott nicht wahrnehmen. Aber wir sollen mit unserem Anliegen vor Gott treten, auch wenn es nicht im Stehen, sondern auch im Laufen ist, und auf seine Hilfe hoffen. Wer ihn achtet, wird von ihm geachtet. Wer ihn fragt, dem wird von ihm geantwortet. Und wer ihn sucht, von dem lässt er sich finden, auch immer wieder ganz neu, wenn wir ihn unterwegs verloren haben. Übrigens, der Hinweis auf die Generation im sechsten Vers, diese Generation, die nach ihm fragt, sie suchen sein Angesicht, das Gott Jakobs. Das heißt, da wird uns unter vorgehaltener Hand auf Jakob verwiesen und da wird uns eigentlich gesagt, unter vorgehaltener Hand, auch Sünder können Heilige werden. Wer seine Herzenstür dem Gott Jakobs öffnet, einem Gott, der diesen Jakob, der ein Lügner und Betrüger war, zum Gottesmann verwandelt hat, der kann auch uns zu Heiligen machen. Mit dem Heiligenschein, das hat noch ein bisschen Zeit, aber auch der kann auch uns zu Heiliger machen. Wir sind seine Heiligen, aber er kann uns auf dem Weg, uns zu Heiligen, steht er uns bei. Und das wünsche ich mir so ganz doll für uns alle hier in unserer Gemeinde, dass wir nicht aufhören, Gott zu suchen und immer wieder tiefer einzutauchen in den Segen, den er uns durch seinen heißgeliebten Sohn Jesus Christus gegeben hat. Und dann im dritten Teil, dann kommt Adventsfreude auf. Jedenfalls singen wir das spätestens immer am ersten Advent, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und in meiner Bibel klingt das so, ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut, ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr. Er ist stark und mächtig. Es ist der Herr. Er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Es ist der König der Herrlichkeit. Erstmal tief durchatmen. Bombastische, anbetende Worte. Und mit diesen Worten spricht David von Gottes umfassender Stärke und seinem ganzheitlichen Wirken. Zu den Türen der Urzeit muss ich hier übrigens was sagen. Die Menschen damals gingen davon aus, dass Gott die Tore des Tempels bereits mit eingebaut hat, als er die Welt erschaffen hat. Also er hat schon das Tor, zu dem wir, durch das wir durchgehen können, zu Urzeiten vor unserer Existenz eingebaut und ruft uns, dieser Psalm ruft uns dazu auf, das Tor zu durchschreiten, durch das Tor zu gehen. Das sage ich in Klammern. Und was David noch nicht wusste und was er auch nicht ahnen konnte an dieser Stelle, Gott hatte noch ein Ass im Ärmel. Und das ist das, was diesen Psalm so besonders macht. Jetzt kann ich es euch verraten, jetzt seid ihr alt genug für die ganze Wahrheit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Und dann die Frage, wer ist er? Es ist der Herr, er ist stark und mächtig. Es ist der Herr, er ist machtvoll im Kampf. Gott ist schon da, aber Gott kommt. Und Gott kündigt durch David seinen Sohn Jesus Christus an, ohne dass David davon weiß. Gott macht uns Erdenmieter, die wir auch das Neue Testament kennen, in Jesus ein neues Angebot. Am ersten Advent beginnt ja das Kirchenjahr und am Anfang dieses Kirchenjahres erwarten wir symbolisch alle Jahre wieder auf das Christuskind, auf das Kommen Jesu. Ich finde, Gott hat es spannend gemacht, aber nicht, weil er das Spannende braucht oder weil er Krimis liebt, sondern weil er uns Menschen kennt und wir brauchen es immer wieder erinnert zu werden und auch Zeiten von Erinnerung zu haben, und zwar für seinen großen Auftritt in dieser Welt. Wenn wir das nicht jedes Jahr feiern würden, würden wir vielleicht verlieren, was Gott Großes getan hat. Und ich glaube, das ist das größte Wunder. Im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, 12. Kapitel, da fragen Menschen Gott, Jesus, nach seiner, wo seine Vollmacht herkommt. Und er antwortet ihnen dann, erzählt ihnen ein Gleichnis vom Pächter und der den Weinberg gepachtet hat. Und er sagt zum Schluss, ich verrate euch nicht, woher meine Vollmacht kommt, aber er sagt dann den Vers aus dem Psalm 118, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das sagt er den Leuten, weil die Psalmen kannten die damals. Und das ist das, was er ihnen so hinhält und sagt, so jetzt könnt ihr selbst entscheiden, wo meine Vollmacht herkommt. Weihnachten feiern wir ihn dann in seiner ganzen Herrlichkeit. Nicht wie leider die meisten Menschen in Form der Herrlichkeiten, die auf dem Tisch stehen oder unter dem Baum liegen. Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Aber der Kern des Festes ist, dass Jesus gekommen ist in seiner Herrlichkeit. Aber selbst wenn wir so einen kleinen Lichtstrahl von Gottes Präsenz und Herrlichkeit in unserem Leben wahrnehmen oder abbekommen, dann fehlen uns manchmal die Worte. Ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt. Dann fehlen uns die Worte, zu beschreiben, welches Glücksempfinden und welche Freude das in uns auslöst. Das ist mehr als jedes Geschenk unterm Baum und jeder Braten auf dem Tisch. Ich weiß, ich habe das vorhin auch beim Lobpreis empfunden, dass da ein ganz großer Friede von Gott zu uns kommt. Und das löst eine Riesenfreude in mir aus, dass wir nicht dieser Welt hier ausgeliefert sind. Der Heilige Geist bewirkt solche Freude in uns. Und wir sollen unsere Herzenstüren weit aufmachen. Wir sollen uns ausstrecken nach dem ausgefüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Und das macht uns vom Mieter auf dieser Erde zum Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Inmitten all der Menschen, die ausschließlich Mieter sind, sind wir hier seine Stellvertreter. Mir scheint, dieser starke, mächtige Herrscher kann nur kommen und das ausrichten, was er sich vorgenommen hat, wenn wir, seine Stellvertreter, ihn reinlassen. Unser Herzenstor weit öffnen. Das berührt mich. Du und ich, wir sind das Tor, durch das der Besitzer und König dieser Welt in sein Eigentum einziehen will. Und das Verrückte ist, er kann nur, wenn wir es auch wollen. Er, dieser Jesus, kam in die Welt, die ihm gehörte, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Aber all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, 11 und 12. Gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Für mich ist das eine große Herausforderung, meine Herzenstür immer wieder weit aufzumachen, so wie die Tore im Tempel hochgefahren werden. Wie oft erfahre ich an mir selbst so in der Woche, wie schnell diese Tür zufällt und ich nur noch offen bin für den Druck, den ich mir selbst mache. Und wie frei und froh bin ich, wenn meine Herzenstür weit offen ist für Gottes befreiende Gegenwart. Ich vergesse dann leicht bei all dem Stress, den ich mir selbst auflade, mich im vertrauensvollen Gebet meinem Vater zu öffnen und mich von seinem Geist, von dem Geist Jesu neu erfüllen zu lassen. Gott redet zu unserem Herzen. Er hat Interesse an unserer Lebensgestaltung. Er ebnet die Wege auch in unwegsamen Lebensumständen. Und dabei steht er ständig vor unserer Herzenstür, die von außen leider keinen Griff hat. Und er klopft, er will reinkommen in unsere Lebensumstände. Und das ist gelebte Adventszeit. Lass dich zum Schluss fragen oder frag dich selbst, wie ist der momentane Zustand deines Herzens? Was steht im Zentrum deiner Persönlichkeit? Wir feiern den ersten Advent, die Ankunft Gottes auf Erden. Und wenn er klopft und du ihn wahrnimmst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, deine Herzenstür ganz neu zu öffnen. Ich habe das bitter, immer wieder bitter nötig und empfinde das als ein echt faires Angebot von Gott, unserem Vater. Wenn du heute zum Abendmahl gehst, dann nimm Brot und Wein als Gottes großes Wunder in dich auf. Dieses Wunder, welches Gott in einem Menschenkind von einer Frau geboren in diese Welt gebracht hat. Der große Gott kommt zu uns in einem ganz kleinen Kind, dass wir es aufnehmen können, Er macht sich ganz klein. Er macht sich verletzbar bis zum Tod am Kreuz. Und das für dich und für mich. Amen.